predige heute Morgen über Römer 6. Da geht es eigentlich um die Bedeutung der Taufe, auch wenn hier keine stattfindet. Aber Sie werden merken, worin die Aussage liegt. Da heißt es, was bedeutet das nun für uns? Sollen wir etwa weiter sündigen, damit Gott Gelegenheit hat, uns seine Barmherzigkeit und Liebe zu beweisen? Natürlich nicht. Als Christen sind wir für die Sünde tot. Wie könnten wir da noch länger mit ihr leben? Oder wisst ihr etwa nicht, dass alle, die im Namen Jesu Christi getauft wurden, Anteil an seinem Tod haben? Durch die Taufe sind wir also mit Christus gestorben und begraben. Und wie Christus durch die Herrlichkeit und Macht seines Vaters von den Toten auferweckt wurde, so sollen auch wir ein neues Leben führen. Denn wenn wir in der Taufe sein Todesschicksal mit ihm geteilt haben, so werden wir auch mit ihm leben. Damit steht fest, unser früheres Leben endete mit Christus am Kreuz. Unser von der Sünde beherrschtes Wesen ist vernichtet und wir müssen nicht länger der Sünde dienen. Wer gestorben ist, kann nicht mehr beherrscht werden, auch nicht von der Sünde. Sind wir aber mit Christus gestorben, dann, und davon sind wir überzeugt, werden wir auch mit ihm leben. Wir wissen ja, dass Christus von den Toten auferstanden ist und nie wieder sterben wird. Der Tod hat keine Macht mehr über ihn. Christus ist wegen unserer Sünde gestorben, und zwar ein für allemal. Jetzt aber lebt er, und er lebt für Gott. Das gilt genauso für euch, und daran müsst ihr festhalten. Ihr seid tot für die Sünde, lebt nun für Gott, der euch durch Jesus Christus das neue Leben gegeben hat. Ja, die Frage ist nach der Zauberformel von Christen, was ist das, was ihr Wesen ausmacht? Und ich denke, diese Zauberformel besteht aus zwei Worten und sie heißt mit Jesus. Das taucht hier fünfmal auf, mit Jesus gekreuzigt, mit Jesus gestorben, mit Jesus begraben, mit Jesus auferstanden, mit Jesus ein neues Leben führen. Wenn Sie in der Gesellschaft fragen würden, was macht ein Christ aus? Ja, könnten hier mal in Obertshausen fragen, sagen, der Pfarrer Lotz hat Sie beauftragt, ich soll mal fragen, was ist ein Christ? Dann werden Sie mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht die Antwort bekommen, was ein Christ ist, sondern was ein Christ tut. So wie wenn Sie einen Amerikaner fragen, was ist ein Deutscher? Klar, dann sagen Sie, ein Deutscher trägt Lederhosen, trinkt Bier, isst Knödel und Sauerkraut oder je nachdem. Das heißt, Sie kriegen eine Karikatur serviert, die mit dem, was ein Deutscher ist, relativ wenig zu tun hat. Aber es ist ganz nett und einfach zu verstehen. Wenn Sie fragen, was ein Christ ist, dann hören Sie in erster Linie, was ein Christ tut. Dass er eine gewisse soziale Einstellung hat, was er tut, Nächstenliebe üben, was er nicht tut, vielleicht Leute betrügen, Finanzamt hintergehen, weiß man nicht. Das ist so die Antwort. Oder wenn wir Konfirmandeneltern haben, die sich freuen, dass ihre Kinder jetzt zur Konfirmandenstunde gehen, dann sagen sie, naja, da können sie etwas Gutes lernen. Will ich nicht bestreiten, aber ist die Frage, ob das alles ist. In der Bibel gibt es eigentlich einen Schock, wenn man sie richtig versteht. Da geht es nämlich nicht in erster Linie darum, was ich tue, sondern wer ich bin. Das ist ein Riesenunterschied. Da steht in Römer 3, Vers 28, so halten wir nun dafür, dass der Mensch durch den Glauben gerecht gesprochen werde, ohne Werke des Gesetzes. Ja, das Gesetz kennen Sie nur ein bisschen, die 10 Gebote. Sie kennen wahrscheinlich 7,5 auswendig, sage ich scherzhaft. Und hier steht also, selbst wenn Sie das nicht halten würden, ohne Werke des Gesetzes, ohne Erfüllung der 10 Gebote, würden Sie von Gott gerecht gesprochen durch den Glauben an Jesus. Zurzeit gibt es ja gerade so einen Emissionsausgleich. Ich weiß nicht, ob Sie das schon gelesen haben, dass also Industriefirmen, die wenig Schadstoffe produzieren, sammeln sozusagen Pluspunkte und die können sie dann verkaufen an Firmen, die zu viel Dreck machen. Ja, so eine Art Ausgleich, Emission ist ja das, was man da so rauspustet. Und früher gab es sowas auch auf christlicher Ebene, dass man so die guten Taten, die einer zu viel getan hat, in einen großen Topf tut und sie den armen Leuten gibt, die zu wenig getan haben. Das Ganze nannte man dann Ablasshandel. Natürlich waren die Verdienste Christi auch noch in dieser guten Schublade drin, die dann mit verkauft wurden an die Leute, die zu wenig hatten. Aber wenn Sie die Bibel richtig verstehen, geht es gar nicht darum, was sie haben, ob sie viel haben oder wenig haben. Denn Jesus schockiert die Leute, indem er sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Das klingt ja komisch, denn jeder von uns kann ganz viel tun. Ich erinnere mich, als junger Mann habe ich mal so allein so eine kleine Tour durch den Taunus gemacht, bin da so rumgelaufen, kam am Sandplatten gerade dazu, als ein älterer Herr an seinem Auto etwas ratlos stand. Er hatte einen Platten. Da fragte ich ihn, und soll ich Ihnen den Reifen wechseln? War ganz begeistert, habe ich ihm also den Reifen gewechselt. Und ich weiß noch, wie begeistert ich dann von mir war für den Rest meiner kleinen Wanderung, wie mich das mit Stolz und Zufriedenheit erfüllte, dass ich ohne gefragt zu sein ihm den Reifen gewechselt habe. Also eine Zufriedenheit, was ich getan habe. Und das soll in Gottes Augen nichts zählen. In Römer 7 steht, ich weiß, dass in mir nichts Gutes wohnt. Ich weiß nicht, was Sie noch von der Apo wissen. Da gibt es ja, ich fange mit einem literarischen Beispiel an, in einem Stück steht jemand da und zerpflückt eine Zwiebel. Ja, immer Schale für Schale nimmt er ab und sagt, jetzt bin ich gespannt, wie der Kern der Zwiebel aussieht. Und schließlich ist die letzte Schale entfernt, sie da, sie hatte keinen Kern. Sie bestand nur aus Schalen. So gibt es ja Leute, die suchen den guten Kern des Menschen. Ich nehme an, die Apo, so mit der Frankfurter Schule als philosophischen Hintergrund, die suchte auch den guten Kern. Die sagt, alles außenrum könnt ihr kaputt schlagen, damit dann sozusagen der gute Kern frei wird. Nur, dass es den guten Kern nicht gab und deshalb blieb es bei dem Kaputtschlagen und es kam nichts Positives dabei heraus. Die Bibel sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun, ich weiß, dass in mir nichts Gutes wohnt. Und sie geht noch einen Schritt weiter, in Epheser 2, Vers 1 heißt es, ihr wart tot in Übertretungen und Sünden. Ich nehme an, wenn Sie heute Morgen hier sind, sind Sie alle lebendig, sonst wären Sie ja nicht da. Aber die Bibel sagt, solange ein Mensch Jesus nicht kennt, ist er in Gottes Augen tot. Gibt es eine bekannte Geschichte, die meisten von Ihnen kennen, von diesem Vater mit seinen zwei Söhnen, von dem der eine dann wegging, weil er sich das Erbe auszahlen ließ, alles auf den Kopf gehauen hat. Und als armer, abgefragter Sohn wieder nach Hause kam. Und dann sagt der Vater, als der zurückkam, dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Der war ja gar nicht tot, im Gegenteil, der hat viel Mist gemacht. Aber die Beziehung zu dem Vater war tot und die ist jetzt wieder lebendig geworden. Ich weiß nicht, ob Sie schon mal mit einem Telefon versuchten zu telefonieren, wo die Leitung tot war. Ja, da können Sie eine Liebesgeschichte hineinflüstern, Sie können einen Wüst beschimpfen, ist völlig egal, es kommt nichts an. So sagt die Bibel, alles was ihr tut, solange Jesus nicht in euch lebt, solange ihr dieses göttliche Leben nicht in euch habt, ist in Gottes Augen tot. Ja, ihr gebt euch viel Mühe, aber es kommt nichts herüber. Oder wenn Sie ein Kind nehmen, was mit der Brause in der Badewanne telefoniert, ist ganz begeistert, aber ohne Wirkung. Und jetzt kommt die erste Aussage, es waren ja diese fünfmal mit Jesus. Die erste Aussage ist Römer 6, 23, der Sünde sollt, ist der Tod. Einige von Ihnen haben die Bibel schon mal von Anfang an begonnen zu lesen. Da ist diese Geschichte von Adam und Eva im Garten Eden. Und in diesem Garten gab es zwei Bäume, den Baum des Lebens und den Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Und da hieß es, Gott sagte von diesem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen, dass sie davon nicht essen sollten, denn sobald du davon isst, wirst du des Todes sterben. Nicht wirst, musst du des Todes sterben. Das heißt, die Sache ist tödlich mit der Sünde. Ich sage gerade so eine schöne Zigarettenwerbung, ja, edler Geschmack, und unten drunter rauchen kann tödlich sein. Wir wissen, dass das Pflicht ist, das neuerdings da drauf zu schreiben. Ich habe leider schon ein paar Raucher im Laufe meines Dienstes beerdigen müssen und weiß aus den Erzählungen, wie schlimm das ist, wenn dieser Tod dann wirklich auf dieser Schiene sich nähert. Das gilt aber auch, Sünde kann tödlich sein und die Sünde ist ein Trieb der Selbstzerstörung. Ja, und dann käme, der Sünde sollt, ist der Tod. Und da ist Jesus, unser Stellvertreter. Er ist am Kreuz für unsere Sünde gestorben, denn er als Sündloser hätte niemals sterben müssen. Ja? Der Tod ist die Folge von Sünde. Jesus war ohne Sünde, also insofern hätte er niemals sterben müssen. Aber er hat diesen Tod auf sich genommen für Sie und mich und sagte, ich gebe mein Leben zur Erlösung für viele. Oder an einer anderen Stelle heißt es, dass er unsere Sünden an seinem Leib selber an das Holz hinaufgetragen hat. Ja, wir müssen also einmal diese tödliche Wirkung der Sünde akzeptieren, dass wir mit Christus sozusagen stellvertretend gekreuzigt sind, mit ihm gestorben sind, mit ihm begraben wurden. Das hat er für uns getan und damit die Strafe auf sich genommen. Manche von Ihnen sind Eltern, manche hatten Eltern. Es ist immer die Frage, wie die Erziehung ausfällt. Und eine Frage ist, wie wird gestraft? Sind es Strafen, die sinnvoll sind, weniger sinnvoll, konsequent sind oder unlogisch? Auf jeden Fall, Eltern sind immer gut beraten und ich denke, sie sind auch an der Stelle richtig beraten, wenn sie eine Sache nur einmal bestrafen. Dann ist die Sache erledigt. Und wenn ihre Sünde und meine Sünde einmal bestraft wurde, als Jesus am Kreuz hing, denn es heißt dort in Jesaja 53, Vers 6, die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten, dann sind wir frei von dieser Strafe Gottes. Das heißt, zwischen Gott und uns steht nichts Trennendes mehr. In Römer 5 heißt es, wir sind versöhnt durch den Tod. Ja, alles Trennende ist fort, aber wenn nichts Trennendes mehr da ist, heißt es noch lange nicht, dass eine Verbindung da ist. Deshalb geht Römer 5, Vers 10 weiter, wir werden gerettet durch sein Leben. Und da geht es darum, dass Christus in Ihnen und mir lebt. Er sagt, ich stehe vor der Tür. Wenn jemand meine Stimme hört und mir die Tür öffnet, dann werde ich zu ihm hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten. Das heißt, Jesus steht vor der Tür unseres Lebens und nur wenn wir die Tür bewusst öffnen, kommt er hinein. Er drängt sich niemand auf. Christus in uns ist die Hoffnung auf die ewige Herrlichkeit, steht Kolosse 1, Vers 27. Ich hoffe, dass Sie diese Hoffnung auf die ewige Herrlichkeit haben, weil Christus in Ihnen lebt. Wenn nicht, werden Sie ihn vielleicht darum bitten. Ja, wir haben drei Kinder und als der Älteste mal so ein kleines Männlein war von 6 Jahren, habe ich mich abends verabschiedet. Wahrscheinlich sind wir irgendwie weggegangen, es war schon dunkel im Zimmer. Und da stellte er mir die Frage, Papa, wie ist das, wenn ich einmal sterbe? Stirbt dann Jesus auch? Der lebt doch in meinem Herzen. Fand ich sehr interessant gefragt, auch für einen Theologen eine schwierige Frage. Ich sagte, weißt du, der stirbt nicht mehr, der ist schon mal gestorben. Das ist aber jetzt nicht nur irgendeine spitzfindige Frage, sondern die entscheidende Frage, lebt er in meinem Herzen? Er stirbt nicht mehr, das heißt, die Verbindung zu Gott bleibt immer, weil Jesus immer bei mir bleibt. Und das ist etwas sehr Schönes, das gibt mir die Gewissheit, ich bin bei Gott angenommen, ich habe ewiges Leben. Es ist kein Freibrief zum Sündigen, obwohl Gott bereit ist, jede Sünde zu vergeben. Hier wird die Taufe als Bild angeführt für eine Beerdigung, dass wir in der Taufe gestorben wären. Wir verwenden ja nur so 5 Tropfen Wasser bei der Taufe, aber ursprünglich war das ein völliges Verschwinden unter der Wasseroberfläche und dann tauchte derjenige wieder auf. Das heißt, das Bild einer Beerdigung, ja, er verschwindet ganz aus dem sichtbaren Bereich, aber zum Glück taucht er wieder auf. Und so sagt die Bibel, so sollen wir der Sünde abgestorben sein, ja, völlig verschwunden, das Leben mit der Sünde und dieses Leben mit Gott wieder auftauchen. Jetzt ist das natürlich eine gute Frage, ob wir das im Alltag verstehen. Im Alten Testament gab es mal eine Königin, Esther, vielleicht hat jemand die Geschichte schon gelesen oder den Film gesehen, die sollte ihr Volk retten, indem sie beim König um Gnade bat für ihr Volk. Und sie wusste, ich setze dabei mein eigenes Leben aufs Spiel. Aber dann war sie nach längerem Zögern doch bereit und sagte, komme ich um, dann komme ich um. Das heißt, sie war bereit zu sterben und hat dadurch vielen Leuten, Tausenden, das Leben gerettet, weil sie bereit war, ihr Leben in den Tod zu geben, wenn es nötig war. Und dadurch war sie frei zu diesem Liebesdienst, den sie getan hat. Diese Befreiung wird ja heute in Israel noch gefeiert als das sogenannte Purim-Fest, hat also Auswirkungen über Jahrtausende bis heute, dass jemand bereit war, sein Leben sozusagen in den Tod zu geben, wenn es sein müsste, um das eigene Volk zu retten. Ja, Taufe, ich weiß nicht, wann Sie getauft wurden, ob Sie 5 Wochen alt waren, 5 Jahre, 15 Jahre oder älter. Ich denke an eine Dame meines Alters, die ich ganz gut kenne, die ist ökumenisch getauft. Jetzt können Sie nachdenken, was das sein könnte, ökumenisch getauft. Also sie ist evangelisch getauft als Säugling, da aber ihre Großmutter katholisch war, hat sie in einem unbewachten Augenblick das Baby aus dem Kinderwagen gerissen, ist zum katholischen Pfarrer gerannt und hat es katholisch taufen lassen. Jetzt war sie also immerhin schon von einem geweihten Priester getauft und von einem evangelischen Pfarrer, also schon zweimal. Als sie dann als Teenager zum Glauben kam an Jesus und feststellte, die Taufe ist nicht das Entscheidende, sondern Jesus in meinem Herzen, ist sie zu den Baptisten gegangen und hat sich dann dort gläubig taufen lassen. Jetzt war sie also rundherum getauft. Aber ich denke, das Entscheidende ist nicht diese rundherum Taufe, sondern dass sie gespürt hat, Jesus lebt in mir, denn ich werde nicht gerettet durch das, was äußerlich an mir geschieht, sondern was in mir geschieht. Gerade gestern oder vorgestern stand in der Losung dieser schöne Vers, Philipper 4, Vers 13, alles vermag ich durch den, der mich stark macht, Christus. Ja, und jetzt ist die Frage an Sie und an mich, wenn es heißt, dass wir der Sünde abgestorben sind, weil wir mit Christus sozusagen gekreuzigt wurden, ob wir das kapieren. Stellen Sie sich vor, ich muss mich damit hineinnehmen, Sie wollen sich gerade furchtbar aufregen über jemand und dann wird Ihnen klar, Sie sind eigentlich für die Sünde gestorben. Oder Sie denken an übermorgen, machen sich wahnsinnige Sorgen und Sorgen ist ja eine Form eigentlich von Misstrauen, von Befürchtung. Und dann macht Gott Ihnen klar, du bist für die Sünde gestorben, du lebst mit mir, ich bin für morgen zuständig. Da gibt es diese nette Formulierung, die Sie vielleicht schon gelesen haben, da heißt es, bei mir spielt Gott keine Rolle im Leben. Da denkt man, oh weh, der arme Kerl hat Gott ausgeblendet. Aber dann geht es weiter, er führt Regie. Bei mir spielt Gott keine Rolle im Leben, er führt Regie. Ich denke, das bedeutet Glauben, aber jeder von uns muss immer wieder darüber nachdenken. Ich bin zurzeit gerade in physiotherapeutischer Behandlung wegen eines Schulterproblems und da höre ich immer wieder eine nette Formulierung, die heißt loslassen. Ja, wenn also jemand was mit der Schulter oder diesem Arm dann tun will und ich irgendwie offensichtlich da noch nicht loslasse, loslassen, das wäre eigentlich auch eine Ermahnung an Christen. Lass los, lass deinen Krampf los, deine Verkrampfung und übergib das Ganze Jesus. Die Flugzeuge, die hier über uns fliegen, egal ob uns das gefällt oder nicht, haben normalerweise eine Landeautomatik. Das heißt, die letzten Meter über dem Boden steuert nicht der Pilot, sondern eine Automatik. Sie müssen loslassen und einem anderen vertrauen, dass der das besser kann, in diesem Fall einem Automat. Das geht uns gegen den Strich. Sünde bedeutet nicht nur, dass ich unmoralisch bin, sondern Sünde bedeutet, dass ich alles im Griff behalten möchte. Und Glauben bedeutet loslassen. Nicht, dass die Sache dann aus dem Ruder läuft, im Gegenteil, da ist ein anderer, der die Richtung hält. Ja, wir sind nicht losgesprochen von der Herrschaft der Sünde. Entschuldigen, wir sind nicht losgesprochen von der Gegenwart der Sünde. Die ist da, aber von der Herrschaft der Sünde. Genauso, ich weiß nicht, ob Sie an böse Mächte glauben, ja oder nein. Wir sind nicht losgesprochen von der Gegenwart dieser bösen Mächte, aber wir wissen, dass sie besiegt sind, dass Jesus am Kreuz nicht nur unsere Sünde getragen hat, sondern durch die Vergebung auch den Sieg über diese Mächte errungen hat. Ja, wir sollen der Sünde abgestorben sein. Ich nehme an, viele von Ihnen hatten schon mit Todesfällen zu tun. Und wenn man dann so einen Angehörigen hat, der gestorben ist, dann kommen dann noch Briefe, vielleicht Rechnungen für diesen Toten. Die haben alle keine Bedeutung mehr, die erreichen ihn nicht mehr. Von einem Toten kann man nichts mehr kriegen, man kann ihn nicht mehr beschimpfen, kann ihn auch nicht mehr loben. Er ist einfach nicht mehr erreichbar. Und das wäre gut, wenn wir das mitnehmen. Ich bin für die Sünde gestorben. Ja, das ist im Moment sicher nur gedanklich. Aber vielleicht geht es ja einen Schritt weiter, dass sich irgendwo umsetzt ins Leben. Aber ich lebe mit Jesus. Und die Zauberformel hieß ja 5-mal mit Jesus. Es wäre schön, wenn Sie beides mitnehmen in Ihren Alltag. Ich bin für die Sünde gestorben, als Jesus dort starb, und ich lebe mit ihm. Herr Jesus, das klingt zunächst mal nur wie Theorie für mich oder für uns, aber du kannst schenken, dass es Praxis wird, dass wir das glaubend umsetzen und immer mehr erkennen, wer du bist, nicht nur für uns, sondern auch in uns und durch uns. Darüber loben wir dich.